besteht so ziemlich alles aus Atomen, eigentlich alles.
Der Baum da, diese Tür, das Bild, meine Hände, der Drucker, der Schreibtisch, der Stuhl, auf dem ich sitze, die Hose, die ich anhab, die Lampe, die Luft um mich herum.
Ein Radiergummi besteht aus Atomen und wir auch.
Alle Dinge, Pflanzen, Tiere, Menschen, die Luft, die wir atmen, das Meer, selbst die Sonne, der Mond und die fernsten Sterne, alles, was es auf der Erde und im Weltall gibt, ist aus unzähligen, unfassbar winzigen Teilchen aufgebaut. Es sind die Grundbausteine aller festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe.
Atome sind so klein, dass man sie nicht sehen kann.
Von der Größe her kann man sich das vorstellen, auf einem Geodreieck, 1 Millimeter, zwischen 1 Millimeter diese Lücke, da sind ungefähr 10 Millionen Atome drin.
Lange Zeit galten Atome als unteilbar, denn das bedeutet das altgriechische Wort Atomos.
Sie haben sich überlegt, alles kann man ja irgendwie teilen, also sagen wir so ein Cracker. Und den kann man teilen, dann diese Hälften kann man nochmal teilen und nochmal teilen. Irgendwann muss man ja was haben, was man nicht mehr teilen kann, was Unteilbare.
Heute weiß man, dass Atome aus noch kleineren Teilchen aufgebaut sind und dass sich bestimmte Arten, wie die Atome des Schwermetalls Uran, von selbst verändern. Dabei kommt es zu einer durchdringenden Strahlung, die wir weder sehen, noch spüren, noch riechen können.
Atomkern, Uranium, Teilchen. Dabei wird Energie und Radioaktivität frei.
Das sind radioaktive Strahlen und die können den Körper verstrahlen. Es gibt die Alpha-Strahlen, die kommen nur durch Papier. Es gibt die Beta-Strahlen, die kommen durch Papier und Holz. Und die Gamma-Strahlen, die kommen durch fast alles durch, also auch durch Metall und sowas.
1896 wurde diese geheimnisvolle Strahlung durch Zufall entdeckt und wenig später von einer jungen Wissenschaftlerin erforscht. Ihr Name? Marie Curie.
Marie Curie war eine berühmte Physikerin oder immer noch berühmt. Und sie war auch die erste Frau, die einen Nobelpreis erhalten hat.
Marie Curie ist die Entdeckerin des Poloniums und des Radiums, zwei radioaktiver Elemente, also die sind dafür die radioaktiv verantwortlich. Und hat es geschafft, sich als Frau in der Welt der Wissenschaft durchzusetzen.
Sie hat für Physik gelebt, für ihren Traum.
Am 7. November 1867 wird Marie Curie als Maria Sklodowska in der polnischen Hauptstadt Warschau geboren. Sie hat 4 ältere Geschwister, 3 Schwestern und einen Bruder. Zu Hause wird sie liebevoll Manja genannt.
Es schneit! Sieh nur, Vater! Als ob Wattebäusche zur Erde fallen. Warum ist Schnee eigentlich weiß und nicht durchsichtig? So wie Wasser oder Eis?
Eine sehr gute Frage, Manja. Im Grunde ist der Schnee tatsächlich durchsichtig. Er erscheint uns nur weiß. Das hat etwas mit dem Sonnenlicht zu tun. Schnee besteht aus winzig kleinen Eiskristallen. Wenn das Sonnenlicht auf die Kristalle trifft, geht ein Teil des Lichts...
Maries Vater ist Physiklehrer und immer bereit, ihre vielen Fragen zu beantworten. Ihre Mutter ist ebenfalls Lehrerin. Leider ist sie sehr krank. Sie leidet an Tuberkulose, einer gefährlichen Lungenkrankheit.
Um Marie nicht anzustecken, nahm sie sie nie in den Arm.
Maja Nielsen hat ein Buch über Marie Curie geschrieben.
Kuscheln mit Mama? Das hat sie nie kennengelernt. Vielleicht war sie in ihrem späteren Leben deshalb immer so ernst.
Als Marie 7 Jahre alt ist, stirbt ihre Schwester Sophia. Mit 9 verliert sie ihre Mutter. Marie flüchtet sich in die Welt der Bücher. In der Schule lernt sie Russisch, Französisch, Deutsch und Englisch und liest alles, was ihr in die Hände fällt. Am meisten interessieren sie die Naturwissenschaften. Mit 15 beendet sie die Schule als Beste ihres Jahrgangs und verbringt ein Jahr bei Verwandten auf dem Land.
Und nun, wie soll es weitergehen? Wie ihre Schwester Bronja, die Ärztin werden will, möchte Marie an der Sorbonne, der weltberühmten Universität in Paris, studieren. In Polen ist Frauen zur damaligen Zeit jede höhere Bildung verwehrt. Ihr Vater wäre einverstanden, allein es fehlt an Geld. Doch Marie gibt so schnell nicht auf. Mit 17 Jahren tritt sie ihre erste Stelle als Hauslehrerin an.
Und zwar, sie hat gesagt zu ihrer großen Schwester, ja, ich helfe dir, dein Studium zu finanzieren und nach Frankreich zu kommen. Und dafür, wenn du dann mit deinem Studium weiter bist, hilfst du mir in Sachen Geld auch mein Studium zu finanzieren.
Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Allerdings, Marie hat jeden Tag, den sie als Hauslehrerin arbeiten musste, gehasst. Die Kinder, die sie unterrichten sollten, waren verzogen und hatten keine Lust aufs Lernen. Marie, die es ja selbst liebte zu lernen, ist fast geplatzt vor Wut. Außerdem wurde sie von ihren reichen Arbeitgebern sehr oft hochnäsig behandelt.
Oberstes Prinzip: sich nicht unterkriegen lassen. Nicht von den Menschen und nicht von den Ereignissen.
Im Herbst 1891, mit knapp 24 Jahren, macht Marie sich endlich auf die Reise nach Paris. 3 Tage ist sie unterwegs, in einem Abteil 4. Klasse. Als sie am Nordbahnhof aus dem Zug steigt, erscheint ihr alles wie ein Wunder.
Man muss sich klar machen, es war zu einer Zeit, als Frauen als Wissenschaftlerinnen nicht ganz für voll genommen wurden. An der Pariser Universität haben damals 9000 Menschen studiert. Davon waren aber nur 250 Frauen. Und außer Marie hat nur noch eine einzige weitere Frau einen Abschluss in den Naturwissenschaften angestrebt. Man sagte den Frauen nach, die können ja gar nicht selbst denken, die plappern alles nur nach, was sie so hören, wie Papageien.
Von nun an heißt sie nicht mehr Maria, wie daheim in Polen, sondern Marie, wie es in Frankreich gebräuchlich ist. Anfangs wohnt sie noch bei ihrer Schwester, die mittlerweile Ärztin und verheiratet ist. Doch schon bald mietet sie ein Kämmerchen in der Nähe der Universität. Sie lernt bis zum Umfallen und ernährt sich oft nur von Brot und Tee, um Geld und Zeit für ihr Studium zu sparen.
Man muss daran glauben, für eine bestimmte Sache begabt zu sein. Und diese Sache muss man erreichen, koste es, was es wolle.
Zieh dein Ding durch, egal was ist. Wenn du daran glaubst, dann wird es das Richtige sein.
Ich denke, sie hat sich auch ein bisschen einsam gefühlt. Und sie hatte auch nicht so viel Zeit für Freunde, weil sie sich sehr auf ihr Studium konzentriert hat. Aber ich glaube, ihr war das auch nicht so wichtig, weil sie wollte eigentlich nur studieren. Und das war das Wichtigste, dass sie das überhaupt konnte.
Es hat ihr ja sehr viel Spaß gemacht und deshalb hat sie es ja auch gemacht. Sie hat es nicht gemacht, weil sie es machen muss.
Nachdem sie das Physikstudium als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat, erhält sie ein Stipendium und studiert auch noch Mathematik. Danach will sie eigentlich nach Warschau zurück. Doch es kommt anders. Marie lernt den Physiker Pierre Curie kennen. Am 26. Juli 1895 heiraten die beiden.
Die beiden haben sich auf wunderbare Weise ergänzt, in der Arbeit wie im Leben.
Im September 1897 wird ihre Tochter Irène geboren. Zu dieser Zeit ist Marie mit ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Sie erforscht die seltsamen Phänomene, von denen der Physiker Henri Becquerel berichtet hat.
Und zwar hat er mit Fotoplatten experimentiert.
Dr. Ulrike Hochkirch ist Lehrerin an einer Berliner Schule.
Fotoplatten lassen sich belichten und haben dann eine Schwärzung, da wo Licht draufgefallen ist. Solch eine Fotoplatte hat er in schwarzes Papier eingewickelt und in eine Schublade gelegt, sodass also definitiv kein Licht draufkommt. Und darauf hatte er, weil die Schublade halt noch Platz hatte, ein Stückchen Uransalz draufgelegt. Einfach ein Klumpen Stein, so kann man sich das vorstellen. Und den hat er dann da drin vergessen. Und nach ein paar Tagen hat er dann dieses Uransalz wieder rausgeholt und die Fotoplatte und hat festgestellt, dass dieses Uransalz diese merkwürdige Strahlung ähnlich dem Licht ausgesendet hat und damit die Fotoplatte geschwärzt hat.
Auf der Suche nach der radioaktiven Strahlung, wie Marie sie nennt, interessiert sie vor allem die Pechblende. Ein pechschwarzes Gestein, in dem Uran enthalten ist.
Das Uran kann nicht allein für die auffällige Strahlung der Pechblende verantwortlich sein. Vielleicht verbirgt sich da noch eine andere, völlig unbekannte radioaktive Substanz. Was meinst du, Pierre?
Aber sie müsste in einer extrem geringen Menge enthalten sein. Sonst hätte man sie längst entdeckt.
Pierre unterstützt Marie bei ihrer Forschungsarbeit. Schließlich sind es zwei unbekannte Elemente, die sie im Jahr 1898 in der Pechblende entdecken. Substanzen, die sich durch kein chemisches Verfahren mehr in einfachere Bestandteile zerlegen lassen.
Das eine Element nennt Marie nach ihrer polnischen Heimat Polonium. Das andere, das eine geradezu ungeheure Strahlung aussendet, Radium. Das Strahlende. Doch ohne Beweise ist die wissenschaftliche Welt nicht zu überzeugen. Die Curies müssen erst eine ausreichende Menge aus der Pechblende herauslösen und Polonium und Radium in reinem Zustand vorweisen.
Vielleicht ist es gut, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, welche Strapazen in den folgenden 5 Jahren auf sie warten. 30.000 Tonnen Pechblende sind nötig, um ein einziges Gramm Polonium zu erhalten. 30.000 Tonnen, das entspricht 300.000 Schubkarrenladungen.
Konkret sah das so aus, dass Marie sich das staubige schwarze Mineral Pechblende nach Paris liefern ließ. Dann schleppte sie Brocken von jeweils 20 Kilogramm zu einem Schmelztiegel. Dort wurde die Pechblende stundenlang gekocht, um am Ende nach vielen weiteren Trennverfahren die radioaktiven Substanzen zu gewinnen.
Zuweilen verbringt Marie den ganzen Tag beim Umrühren der siedenden Masse mit einem schweren Eisenstab, der so groß ist wie sie selbst. Immer wieder tun sich neue Schwierigkeiten auf. Ihr Labor ist bloß ein alter, baufälliger Schuppen. Doch Marie ist mit Leib und Seele Forscherin.
Fleißig und geduldig, weil es kann manchmal echt frustrierend sein, wenn man nicht weiterkommt.
Da muss man damit leben, das alles nochmal von vorne zu machen und zu überdenken, was habe ich jetzt falsch gemacht und nicht die ganze Zeit darauf verharren, ja, das muss doch aber klappen, wieso klappt das nicht?
Im Juni 1903 bekommt Marie als erste Frau den Titel Doktor der Naturwissenschaften verliehen. Ein Foto zeigt sie im schwarzen Kleid, das dunkelblonde, krause Haar streng nach hinten gebunden.
Sie hat sehr oft nach hinten zusammengebundene Haare getragen, weil dann stören die einen nicht oder können anbrennen, wenn man forscht, weil sie hat ja sehr oft geforscht. Sie hat eher kantige Gesichtszüge, eine schmale Oberlippe und eine normale Unterlippe. Auffällig sind auch die tiefen Augenbrauen.
Es sieht jetzt auf dem Bild so aus, als hätte sie sehr dunkle Augen.
Und das zeigt auch, dass sie oft sehr müde ist und wahrscheinlich nicht ganz so viel schläft, wie sie normalerweise tun sollte.
Sie hat einen sehr stechenden Blick, sehr ernst.
Erste Frau der Welt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nobelpreis für Madame Curie.
Erste Frau der Welt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nobelpreis für Madame Curie. Lesen Sie alles über die Nobelpreisträgerin Madame Curie.
Im Dezember 1903 steht Maries Name in allen Zeitungen. Zusammen mit ihrem Ehemann und Henri Becquerel, der die Strahlung von Uransalzen als erster entdeckt hatte, wird ihr der Nobelpreis für Physik verliehen.
Ein sehr besonderer Preis und ein großer Preis und halt auch weltweit.
Der Nobelpreis wird ja alljährlich denen zugeteilt, die durch ihre Forschung der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben.
Nobelpreis für Madame Curie! Lesen Sie alles über die Nobelpreisträgerin Madame Curie!
Man möchte sich unter der Erde verkriechen, um Ruhe zu haben,
schreibt Marie an ihren Bruder Josef. Der ganze Nobelpreisrummel ist ihr ein Graus. Sie möchte sich in Ruhe auf das Radium konzentrieren, denn sie und Pierre vermuten, dass seine enorme Strahlung helfen kann, Krankheiten wie den Krebs zu besiegen. Der Gedanke, dass der Umgang mit radioaktiven Stoffen auch gefährlich sein könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn. Pierre macht haarsträubende Selbstversuche.
Einmal nahm er zum Beispiel radioaktives Material und legte es 10 Stunden lang auf seinen Arm, um, neugierig wie er nun mal war, zu gucken, was passiert. Er zog sich eine Verbrennung zu, die 52 Tage dauerte, um auszuheilen, und fand das hochinteressant.
Im Dezember 1904 bekommen Marie und Pierre noch eine kleine Tochter, Eve. Doch sie bleiben nicht lange zu viert. An einem regnerischen Tag im April 1906 wird Pierre von einem schweren Pferdefuhrwerk überfahren. Er ist sofort tot.
Marie übernimmt seinen Lehrstuhl an der Sorbonne. Nie zuvor hatte eine Frau an einer Universität in Frankreich gelehrt und führt die Erforschung des Radiums allein weiter. Im Dezember 1911 erhält sie einen zweiten Nobelpreis, diesmal für Chemie.
Sie ist unter allen berühmten Menschen der einzige, den der Ruhm nicht verdorben hat,
sagt der weltberühmte Physiker Albert Einstein über Marie Curie, mit der ihn eine enge Freundschaft verbindet. Maries Leben bleibt auch weiterhin der Arbeit gewidmet. Sie schreibt Bücher, darunter ein fast 1000-seitiges Werk über Radioaktivität, und kämpft hartnäckig um das Labor, von dem sie und Pierre gemeinsam geträumt haben. Während des Ersten Weltkriegs setzt sie sich selbstlos für die verwundeten französischen Soldaten ein.
Sie hat Röntgenkonvois zusammengestellt, die dann zu den Schlachtfeldern gefahren sind, um Granatsplitter und Munition in den Patienten zu finden, um sie dann operieren zu können.
Jedes Mal, als sie das halt getan hat, war sie halt dann selbst in Lebensgefahr und hätte genauso gut dabei sterben können.
1918, nach 4 Jahren, ist der entsetzliche Krieg endlich vorbei. Und Marie nimmt ihre Arbeit am Pariser Radiuminstitut auf. Mit modernsten Arbeitsmitteln soll hier die Radioaktivität zum Wohle der Menschheit weiter erforscht werden. In der Öffentlichkeit erlangen radioaktive Substanzen bald schon den Ruf eines Wundermittels.
Damals mischte man radioaktive Stoffe in Hautcremes, in Lippenstifte, in Haarwuchsmittel und man goss sie sogar ins Badewasser. Sogar in Schokoladenbonbons für Kinder mischte man radioaktives Material. Ärzte spritzten Patienten auch radioaktive Substanzen direkt ins Blut, damit sie nach einem Blutverlust wieder auf die Beine kamen.
Erst langsam wird klar, dass Radioaktivität nicht allein Segen bringt. Am 4. Juli 1934 stirbt Marie Curie im Alter von 66 Jahren im Sanatorium von Saint-Selmoz in den französischen Alpen, infolge der radioaktiven Strahlung, der sie bei ihrer Forschungsarbeit jahrelang ungeschützt ausgesetzt war.
1935 erhält Irène Joliot-Curie, die in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten ist, als zweite Frau einen Nobelpreis, zusammen mit ihrem Ehemann Frédéric. Die beiden erforschen die Herstellung neuer radioaktiver Elemente, die in der Natur nicht vorkommen.
Noch ahnen sie nicht, dass ein zweiter Weltkrieg heraufzieht und die künstliche Radioaktivität, die sie entdeckt haben, zum Bau der schrecklichsten und tödlichsten aller Waffen führen wird. Als am 6. und 9. August 1945 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen werden, sind sie tief erschüttert.
Durch die Erforschung der Radioaktivität hat sich die Welt massiv verändert. Die Radioaktivität hat gerade im medizinischen Bereich sicherlich großen Segen gebracht, aber gleichzeitig stellt sie eine große Bedrohung für die gesamte Menschheit dar. Atomwaffen müssen von der Erde verschwinden. Das hätte auch Marie Curie gewollt.
Maries jüngere Tochter Eve wird keine Wissenschaftlerin, sondern Pianistin und Schriftstellerin. In ihrem ersten Buch, Madame Curie, erzählt sie die Lebensgeschichte ihrer Mutter, einer außergewöhnlichen Frau und Forscherin.
Ich finde es eigentlich ziemlich interessant, so eine Mutter zu haben. Und ich wäre dann wahrscheinlich auch sehr gute Navi. Aber es würde mich schon stören, dass sie ständig weg ist.
Wenn man halt damit aufwächst, dass man die Mutter halt nur selten sieht, ist es auf Dauer in Ordnung. Und ich wäre halt auch ziemlich stolz auf sie.